Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es ist immer schön, wenn ich irgendwas machen kann, was ich in etwa 30 Jahren Fahrdienst noch nie gemacht habe. Und das mache ich heute. Denn ich habe noch nie über einen Psalm gepredigt. Es gibt seit einigen Jahren neue Vorschläge für Predigttexte und die machen es möglich, dass jetzt also auch ein Psalm dabei ist. Die Psalmen sind zum größten Teil Gebete. Sie richten sich also an Gott. Und da könnte man fragen, kann man über ein Gebet eigentlich predigen? Sollte man ein Gebet nicht lieber einfach beten? Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass in den alten vorgeschlagenen Predigttexten praktisch keine Psalmen vorkamen. Aber andererseits können wir ja auch von den Gebeten in den Psalmen etwas lernen. Sie sind sozusagen Vorlagen von Gott, um uns etwas zu zeigen über das Gebet und über Gott. Genauso wie das Vaterunser übrigens. Über das habe ich auch schon gepredigt. Und das, was wir in den Psalmen über Gott erfahren, das kann uns auch wieder neu inspirieren zum Lob Gottes, zum Beten. Schauen wir uns also den heutigen Predigttext an. Es ist der 16. Psalm. Da lesen wir: Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an dem Herrlichen, habe ich all mein Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zu Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich, auch mein Leib wird sicher liegen. Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Amen. Geschrieben ist dieser Psalm von David, der König Israels. Und das steht auch direkt vor dem eigentlichen Psalm, heißt es als Überschrift sozusagen ein goldenes Kleinod Davids. Schön ausgedrückt, nicht? Heute sehen die Theologen das zwar weitgehend anders, dass das von David ist, aber ich sehe keinen Grund dafür, warum die Psalmen nicht von David geschrieben worden sein sollen. Viele Psalmen sind Lieder. Und wir erfahren in 1. Samuel 17, dass David sehr musikalisch war. Er war am Hof von Saul und dem Saul, dem ging es immer besser, wenn er David hörte. Da lesen wir, dass ein böser Geist den Saul Angst eintrieb und der böse Geist ging weg, wenn David kam und seine Lieder spielte. Und das erfahren auch heute viele Christen, wie sie durch die Psalmen ermutigt und getröstet werden, frei werden können von Sorgen, von Ängsten. Also kleiner Tipp für euch, für die Taufkinder, warum nicht, wenn ein Kind Angst hat, auch mal ein Lied singen, so wie ein Psalm. Und was David hier schreibt in den Psalmen, das sind nicht nur irgendwelche theoretischen Texte, die sich irgendwann mal in der Studierstube ausgedacht hat, sondern das sind seine Erfahrungen, das hat er alles selbst erlebt. Bei manchen Psalmen, da steht auch drüber, in welcher Situation David diesen Psalm geschrieben hat. In unserem Psalm, Psalm 16, da fehlt eine solche Angabe in der Bibel. Also haben wir hier eher so ein allgemeines Gebet, das David vielleicht öfter gesprochen hat. Ganz deutlich wird hier in den ersten vier Versen, wie sehr David Gott vertraut. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr, lesen wir in Vers 2. Und das zeigt uns, es kann eine große Hilfe sein, ganz bewusst einen Vertrauensschritt zu gehen. Ja, sich so zu entscheiden, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt, zu entscheiden, ich will Gott vertrauen. Ich will zu Jesus gehören. Vielleicht haben Sie oder hast du schon so einen bewussten Vertrauensschritt gemacht. Manche nennen das Bekehrung. Manche ist auch langsam in den Glauben hineingewachsen, zum Beispiel als Kind oder Jugendlicher. Aber auch dann kann es eine Hilfe sein, irgendwann zu sagen, ja, der Glaube soll nicht nur Sache meiner Eltern oder der Jugendgruppe, des CVM oder sonst was sein, sondern mein persönlicher Glaube. Für mich war die Konfirmation so ein bewusster Anfang im Glauben. Aber so für einen Vertrauensschritt ist es nie zu spät. Vielleicht sind Sie unsicher oder bist du unsicher, ja, bin ich wirklich Christ? Dann kann ich Ihnen und dir Mut machen, sag wie David, du bist ja der Herr. Und dazu gehört dann auch das Leben in der Gemeinde. David schreibt hier in Vers 3, dass er gefallen hat an den Heiligen. Die Heiligen, das sind die, die zu Gott gehören. Also nicht nur so ein paar Auserwählte, die irgendwann mal heilig gesprochen wurden, sondern die ganze Gemeinde, alle, die Jesus lieb haben. Paulus verwendet die Anrede Heilige auch oft in seinen Briefen. Also heute wird er dann schreiben an die Heiligen der Kirchengemeinde Truppach-Seelbach und meint damit eben die, die zu Jesus gehören. Ja, zu Gott, zu Jesus zu sagen, heißt auch, sich von anderen Gottesvorstellungen zu verabschieden. David ist sehr, sehr wichtig. Wir sehen das Verse 2 bis 4. Vers 4, da gibt es die Trankopfer mit Blut. Offenbar gab es damals Götter, die forderten Blutopfer. Wir können annehmen, dass da viel Grausamkeit dahinter steckte. Von Blutopfern zum Blutvergießen ist oft nur ein kurzer Weg. Nun mag es das bei uns heute nur bei irgendwelchen satanischen Kulten geben, aber auch bei uns gibt es andere Götter. Da gibt es andere Religionen. Und das ist eben nicht egal, was einer glaubt. Nur Jesus führt zu Gott. Nur Jesus schenkt ewiges Leben. Aber auch Götter können auch andere Dinge sein. Die werden nicht Gott genannt, aber die beten wir sozusagen an, weil sie so wichtig sind, weil sie das Leben bestimmen. Das kann das Haus sein, das Auto sein, das Geld oder was auch immer. Vers 2 schreibt David, dass er von keinem Herrn außer Gott weiß. David geht also einen klaren Weg mit Gott. Und das ist nicht nur eine Theorie, das prägt sein Leben. Und in Psalm 16 beschreibt er, was das für ihn bedeutet. Was es bedeutet für seine Vergangenheit, für die Gegenwart und für die Zukunft. Und das kann für uns eine Ermutigung sein, dass wir sagen, ja, wir wollen auch diesen klaren Weg mit Gott gehen, weil es so gut ist, bei ihm zu sein, zu Jesus zu gehören. Was heißt das? Schauen wir uns das an unter der Überschrift, schau auf Gott. Schau auf Gott, so wie David. 4 Dinge dazu. Das erste, schau auf das, was Gott für dich getan hat. Wie geht es dir, wenn du auf dein Leben zurückschaust, was du bisher hattest? Da gibt es einiges, was schwierig war, selbstverständlich. Aber es gibt auch viel Gutes zu entdecken. Viele erinnern sich an die Zeit der Kindheit, der Jugend. Wie schön war das, sich vielleicht geborgen zu fühlen damals? Wie aufregend war die erste Liebe? Was für ein Gefühl, wenn man einen Schulabschluss in der Tasche hat, wenn dann vielleicht die Hochzeit oder die Kinder kamen, so wie ihr, liebe Taufeltern, ein Kind bekommen habt. Dann waren da Schritte im Beruf vielleicht. Natürlich läuft nicht bei jedem das Leben so ab. Aber viele von uns haben solche Erinnerungen und haben viel zu danken. Und so ging es auch dem David. Er schreibt hier Vers 6, das Los ist mir gefallen auf liebliches Land, mir ist ein schönes Erbteil geworden. Nun hatte der David als König natürlich besonders viel geschenkt bekommen. Aber ich bin sicher, auch wir haben viel zu danken. Und ich mache uns Mut, vergessen wir das nicht. Schon kleine Dinge. Ich habe hier eben gerade vom Gottesdienst von einem Kind so was Schönes geschenkt bekommen hier. Wunderbar, Dankeschön. Aber es geht darum, auch nicht nur sich zu erinnern und vielleicht verklärt zurückzuschauen und zu sagen, ach, was war das damals so schön? Das kann ja auch zu Resignation führen, dass man dann irgendwann denkt, ach ja, früher war alles besser. Nein, die dankbare Erinnerung soll uns Mut machen für die Gegenwart. Dass wir sehen, der gleiche Herr, der mir schon so viel geschenkt hat, ist immer noch da. Und er ist es eben, von dem ich alles bekomme. Es ist nicht selbstverständlich. Und das sehen wir daran, wie gut er zu uns ist. Und können vertrauen, er lässt mich auch heute nicht im Stich. Nun sagt vielleicht einer, naja, aber es war auch so vieles schwer im Leben. Manche hatte keine schöne Kindheit und Jugend. Manche hat keinen Ehepartner gefunden. Und die Ehe ist in die Brüche gegangen. Für einige gibt es bei der Arbeit hauptsächlich Probleme oder in der Schule. Hat Gott auch da ein liebliches Land geschenkt, wie wir hier in Psalm 16 lesen? Wir wollen nichts beschönigen. Manche Erfahrungen sind wirklich hart. Aber viele Christen haben erfahren, gerade in schweren Zeiten ist Gott da. Gerade dann macht er neuen Mut. Das hat David auch so erlebt. Er hat es auch nicht leicht. Da waren viele Kriege. Und die vielleicht bitterste Erfahrung für ihn war, dass sein eigener Sohn sich gegen ihn gestellt hat. Er wollte ihn entmachten, hat gegen seinen eigenen Vater Krieg geführt. Aber gerade in solchen Zeiten hat David gemerkt, Gott ist da. Und das spiegelt sich in den Psalmen. Also ich mache Mut, lest mal die Psalmen. Es lohnt sich. Da gibt es auch zum Beispiel den bekannten Psalm 23, der kommt auch von David. Und da ist dieser schöne bekannte Vers, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Vielleicht ist jemand heute Morgen hier, der sich gerade so in einem finsteren Tal befindet. Der Herr kann dich trösten. Du kannst ihm vertrauen. In unserem Psalm, Psalm 16, schreibt David hier Vers 7, ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Ja, auch das kann eine große Hilfe sein, dass Gott mir zum Beispiel durch sein Wort zeigt, das ist wichtig für dich. Darauf achte in deinem Leben. Was für eine gute Beratung. Er ist sozusagen der beste Berater, den es gibt. Er hat ja das Leben geschaffen. Er hat sie und dich und mich geschaffen. Er weiß, wie es funktioniert. Und er führt. Und so können wir auch fragen, wo habe ich schon sozusagen die Beratung Gottes in meinem Leben erfahren, dass er mir einen guten Weg gezeigt hat. Er hat viel für dich, für sie getan. Vergiss das nicht. Ein zweites. Schau darauf, dass Gott heute für dich da ist. David erlebt auch in der Gegenwart, dass Gott da ist. Er schreibt in Vers 5, dass Gott sein Gut und sein Teil ist. Das heißt, Gott ist ihm das Wichtigste, das Kostbarste in seinem Leben. Würdest du das auch sagen? Gott ist die Nummer 1 in meinem Leben? Nicht nur so ein bisschen am Rand, sondern das Allerwichtigste? Man kann das als eine etwas herausfordernde Frage verstehen. Man könnte aber auch es als Zusage verstehen. Wenn Gott so groß ist, dass er mir das Wichtigste ist, dann ist das ja etwas ganz Besonderes. Selbst wenn mir etwas fehlt. Mit Gott habe ich das Wichtigste in meinem Leben. Habe ich alles letztlich, worauf es ankommt. Mir fehlt nichts. Das hebräische Wort, das hier mit Teil übersetzt wird, heißt wörtlich Becher. Das drückt aus, Gott löscht sozusagen meinen Durst, den Durst meines Herzens. Wir brauchen ja nicht nur Wasser. Unser Herz dürstet nach Liebe, nach Kraft, nach Hoffnung. Und diesen Durst stillt Jesus. So wie er in Johannes 6 sagt, wer zu mir kommt, den wird nimmer mehr dürsten. Wenn David dann schreibt, du erhältst mein Erbteil, dann drückt er damit aus, es geht bei dem, was Gott schenkt, nicht immer nur um neue, spektakuläre Dinge, sondern es kann auch um Erhalten gehen. Also wir können ihm nicht nur dafür danken, was wir vielleicht Neues bekommen, sondern auch für das, was wir weiterhin haben. Es ist etwas ganz Besonderes, wenn wir am Ende einer Woche sagen können, auch diese Woche hat der Herr mich beschützt, bewahrt, geführt. Wir können auch für alles danken, was vielleicht nicht passiert ist. Man sieht ja immer nur das, was passiert, auch die schwierigen Dinge, aber auch mal, was nicht passiert ist. Also für jede Krankheit, die wir nicht haben, können wir danken. Für jeden Unfall, der nicht passiert ist, können wir danken. Ist uns das eigentlich bewusst? Manchmal wird es einem bewusster, wenn wirklich was passiert. Schon öfter haben mir Leute das erzählt, wenn vielleicht ein Unfall passiert ist, dann liegen sie im Krankenhaus und dann sagen sie, ich bin dankbar, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist. Also danken wir auch für die Bewahrung. Wir sind gestern zurückgekommen aus Berlin Und ich habe erst mal gedankt, dass Gott uns alle 22 Leute wieder ohne Unfall wieder zurückgebracht hat. Ha, sogar eine Minute zu früh. Also viel Grund zum Danken. David hat aber auch im Blick, dass nicht immer alles glatt läuft im Leben. In Vers 8 schreibt er, er steht mir zu Rechten, so werde ich festbleiben. Festbleiben auch in Widerständen, Schwierigkeiten. Er vertraut darauf, Gott trägt ihn durch. Und so brauchen wir, haben wir auch bei der Taufe schon gehört, keine Angst zu haben mit Gott. Er ist stärker als alles, was dich auch vielleicht jetzt runterziehen will. Und so hilft es, das jeden Tag neu zu sehen, sich an dem zu freuen, was Gott schenkt, egal wie es mir gerade geht. Mir ist dazu ein Beispiel begegnet. Eine Mutter von mehreren kleinen Kindern erzählte mir, sie sei auf einem Wochenende gewesen für gestresste Frauen. Sie kam wie zerschlagen in dem Freizeitzentrum an. Das leitende Ehepaar begann das Seelsorgewochenende mit der Aufforderung, nehmen Sie ein Blatt Papier und einen Stift, gehen Sie in Ihr Zimmer und schreiben Sie auf, wofür Sie Gott danken können. Sie sei empört gewesen. Sie, die Mutter, die am Ende ihrer physischen und noch mehr psychischen Kraft gewesen sei, solle aufschreiben, wofür sie dankt. Sie habe aber das Blatt und den Stift mit aufs Zimmer genommen und sich dann mal wirklich darauf eingelassen, wofür sie Gott danken könne. Für das Wochenende ohne Kinder, für das Essen ohne eigene Vorbereitung. Das Blatt habe nicht gereicht. Und sie meinte, wie gut, dass ich mit so guten, positiven Gedanken in dieses Wochenende starten konnte. Ein drittes. Schau darauf, dass Gott dich auch in Zukunft begleitet. Hast du einen guten Freund oder Freunde? Wenn ja, möchte ich dich fragen, meinst du, wenn dass dieser Mensch in einer Woche auch noch dein guter Freund oder deine Freundin sein wird? Würde er dir helfen, wenn in einer Woche dir etwas zustößt? Eine dumme Frage, wirst du sagen. Natürlich, wir sind ja befreundet, das bleibt doch auch. Er wird sich doch nicht in einer Woche völlig von mir abwenden. Ja, wie schön ist es, wenn wir Menschen haben, auf die wir uns verlassen können. Das Komische aber ist, bei Gott haben wir oft viel weniger Vertrauen. Wir sprachen darüber, was Gott uns alles schon geschenkt hat in unserem Leben und dass er heute immer da ist. Aber im Blick auf die Zukunft, da vertrauen wir Gott oft weniger als einem guten Freund oder einer guten Freundin. Wir machen uns so viele Sorgen. Wie schade. Ich kenne das auch von mir. Dabei habe ich doch schon so oft erfahren, wie Gott hilft. Zum Beispiel in der Gemeinde hat er oft genau dann Menschen berufen, wenn irgendwo eine Lücke entstanden ist. Aber ich frage mich immer, was kommt denn jetzt und wer soll das denn wieder machen und so weiter. Dann merke ich, wie klein mein Vertrauen oft noch ist. Kennst du das auch? Dass man eigentlich weiß, Gott ist hier da und er hilft, aber man macht sich trotzdem Gedanken, vielleicht wegen einer Krankheit oder Problemen auf der Arbeit oder in der Schule oder in einer schwierigen Beziehung. Da können wir lernen, von David mehr Vertrauen zu haben. Er schreibt in Vers 9, meine Seele ist fröhlich, auch mein Leib wird sicher liegen. Und dann Vers 11, du tust mir kund den Weg zum Leben. David rechnet also ganz fest damit, der Herr ist da, er sorgt für mich, mir passiert nichts. Nicht, dass immer alles glatt geht, aber Gott begleitet ihn und ist immer da. Was für ein Vertrauen, davon können wir lernen. Das gilt übrigens auch für Taufeltern, alle anderen Eltern. Als Eltern, da kommen ja auch oft so Gedanken, ach ja, wie wird das Leben unserer Kinder mal aussehen, gerade wo in unserer Welt die eine Krise die nächste jagt. Nein, wir wissen es nicht, wie unsere Welt in 10, 20, 30 Jahren aussieht. Aber mit Jesus können wir auch unsere Kinder Gott anvertrauen und fest damit rechnen, er lässt auch sie nicht im Stich. Ein viertes und letztes, schau darauf, dass Gott ewiges Leben schenkt. Unser Leben, es besteht aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aber irgendwann ist es zu Ende. Und dann? Eine junge Medizinstudentin saß im Pflegepraktikum am Bett eines Sterbenden. Man hat ihr mitgeteilt, dass man nun nichts mehr für ihn tun könne. Hatte die Verwandtschaft gerufen, denn es können nur noch Stunden, höchstens wenige Tage sein. Bis die Angehörigen kamen, saß diese Medizinstudentin am Bett dieses Mannes. Er war ganz klar am Kopf, habe ferngeschaut, aber sprechen konnte er nicht mehr. Da flimmerte über den Bildschirm die Werbung für das nächste Spiel der Nationalmannschaft. In 8 Tagen. Was denkt er sich nun? Fragte sie sich. Dann wird er nicht mehr leben. Nun geht es uns im wahrsten Sinne des Wortes, Gott sei Dank, besser als diesem Mann. Aber auch unser Leben auf dieser Erde wird einmal enden. Todsicher. Und es kann manchmal schneller gehen, als man denkt. Wir verdrängen das oft, haben wir in der Begrüßung schon gehört, weil es zu schmerzlich ist, zu schrecklich ist, darüber nachzudenken. Aber, und das ist das Großartige, mit Jesus brauchen wir auch vor dem Tod keine Angst zu haben. Denn er hat durch seinen Tod am Kreuz das Verhältnis mit Gott wieder in Ordnung gebracht. Und dann wartet Gott mit offenen Armen auf uns, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen. Und das Besondere ist, das wissen viele nicht, das steht nicht nur im Neuen Testament, wo ganz viel von Jesus steht, das steht auch schon im Alten Testament. Zum Beispiel hier, Psalm 16, Vers 10. Du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Ja, man könnte das so verstehen, dass David damit rechnet, okay, Gott bewahrt ihn davor, in nächster Zeit zu sterben. Aber dann lesen wir noch deutlicher, Vers 11. Vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Ewiglich heißt nicht nur ein paar Jahrzehnte, für immer. Auch über den Tod hinaus. Auch David vertraute also schon darauf, bei Gott ist der Tod nicht das Ende des Lebens. Übrigens, wer mal weiterliest in der Bibel, Apostelgeschichte 2 im Neuen Testament, Pfingstpredigt des Petrus, da bezieht er genau diese Verse aus Psalm 16 auf die Auferstehung von Jesus. Lest mal nach. Und wir haben auch andere Stellen im Alten Testament, auch in den Psalmen, wo wir das ewige Leben schon haben. Zum Beispiel der bekannte Psalm, wie schon angedeutet, Psalm 23, da ist es im letzten Vers, David, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, für immer. Und wir wissen noch mehr als David. Wir wissen, dass Jesus auferstanden ist, dass er stärker ist als der Tod. Und wir lesen im Neuen Testament, dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Viele kennen den Vers, lernen wir auch schön im Konfirmandenunterricht, Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus macht den Weg frei zu Gott. Er vergibt Schuld, eröffnet das ewige Leben. Haben wir nicht noch viel mehr Grund zu vertrauen als David? Weil wir wissen, dass Jesus auferstanden ist? Und können wir uns dann nicht umso mehr an Gott freuen und ganz sagen, ja Herr, ich möchte dir mein Leben schenken? Und dann kann uns selbst der Tod nicht von Gott, nicht vom Leben trennen. Wir haben uns den 16. Psalm angeschaut. Ich habe am Anfang der Predigt gesagt, dass man Gebete und damit auch die Psalmen eigentlich beten sollte. Und darum möchte ich uns Mut machen, schauen wir auf Gott, schauen wir auf das, was er für uns getan hat, was er tut, was er tun wird, bis in Ewigkeit. Aber bleiben wir nicht nur dabei, darüber nachzudenken, sondern danken wir ihn, loben wir ihn ganz besonders. Überlege, wofür kannst du Gott ganz besonders danken und ganz besonders loben? Und dann schenk Jesus dein Leben, wie David. Lass uns beten. Herr, du bist so gut zu uns. Wir können nur staunen darüber. Hilf uns, das neu zu sehen. Wir wollen dir ganz bewusst die Ehre geben und uns neu an dir freuen. Amen.
Herr Jesus, wir danken dir für die Psalmen und beten mit den Worten Davids, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Jesus, wir bitten dich für die Kranken, Trauernden und Einsamen unserer Gemeinde. Steh ihnen bei, gib ihnen Trost und Zuversicht und stell ihnen Menschen zur Seite, die ihnen deine Liebe weitergeben. Wir bitten dich für die vielen Gruppen und Kreise in unserer Gemeinde. Schenke deine Liebe, sodass diese Gruppen und Kreise für die Teilnehmenden ein Zuhause und Ort des Auftangens sein können. Schenke den Mitarbeitern gute Ideen, Zeit zum Zuhören und Kreativität beim Gestalten des Programms. Wir befehlen dir die Vorbereitung für die Jugendkreisfreizeit des CVM Seelbach in den Herbstferien an, damit die Freizeit für die Teilnehmenden und für die Mitarbeiter zum Segen wird. Herr, wir bitten dich auch für unsere beiden Täuflinge, Karl Wilhelm Becker und Matteo Kirschenko. Schenke ihnen beiden eine glückliche Kindheit, in der sie dich kennen und auf dich vertrauen lernen. Wir bitten dich für Doris Advincula von der Missionsgesellschaft Il Cammino. Schenke ihr weiterhin Kraft, Bewahrung und Segen für die Arbeit mit den Indigenen in den verstreut liegenden Dörfern im Urwald vom Puculca. Gib uns den Blick und die Freudigkeit, trotz weltweiter Kriege, Überschwemmungen und sonstiger Krisen, auch die vielen positiven Dinge in unserem Alltag zu sehen. Lass uns das Gute an unseren Mitmenschen wahrnehmen. Schenke uns ein Gespür für unseren Nächsten, ob in der Gemeinde, in der Schule, am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft. Lass uns auf andere zugehen, bereite uns vor und benutze uns als dein Werkzeug. Wir beten nun gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag, geht in die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.